Die dritte Bitte, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Dein Wille geschehe, es wurde zu Beginn deutlich und im Ganzen denke ich, dass diese drei Bitten einen engen Bezug zueinander haben, dass sie sich gegenseitig auslegen. Man könnte diese drei Bitten auch anders zusammenfassen. Es geht in der Offenbarung in der Heiligen Schrift, so fasse ich es für mich zusammen, um eine dreifache Offenbarung. Es geht um die Frage, wer Gott ist, was Gott tut und was Gott will. Das ist Inhalt der Offenbarung im Alten und im Neuen Testament. Wer Gott ist, was Gott tut und was Gott will. Wenn wir hier vom Willen Gottes reden, dein Wille geschehe, dein Wille, also der Wille Gottes, dann dürfen wir diese Bitte nicht zu kurz verstehen und nur beziehen auf unser Leben und auf unsere Führungen, sondern dann geht es zunächst um das Große der Heilsgeschichte Gottes. Es geht darum, dass sein Reich kommt. Es geht um die Vollendung der Erlösung. Es geht darum, dass Gott mit seinem Tun ans Ziel kommt. Weg von der Mini-Perspektive, wo wir im Mittelpunkt stehen, hin zur großen Sicht. Da klären sich manche Dinge in unserem Leben ganz automatisch, wenn wir nicht mehr im Mittelpunkt stehen. Da werden manche Fragen zweitrangig, wenn wir das Große im Blick haben. Übrigens, das gilt gerade auch fürs Gebet, wo wir an andere denken, zum Beispiel an die Bischofswahl in Württemberg. Da haben wir schon einen etwas größeren Horizont. Ist zwar immer noch Württemberg, aber ich meine, Württemberg ist ja auch nichts. Oder wenn wir darüber hinausgehen, dass wir bei unserer stillen Zeit einen gewissen Satz an Missionswerken haben, an Gebetsanliegen, die weitergehen. Ich mache die Beobachtung, dass wir uns in christlichen Kreisen schwer tun mit Gebetsanliegen, die uns emotional nicht betreffen, die mich selber nicht betreffen. So ist Gebet nicht nach der Bibel. Ich bin etwas betrübt, wenn in der Gebetsgemeinschaft Anliegen eingebracht werden und ich mache zwei Beobachtungen. Es geht immer nur um uns. Und die vorgebrachten Anliegen werden gar nicht aufgenommen, weil man sich da zu schade dafür ist, etwas zu beten, was ein anderer thematisiert hat. Meines Erachtens legt das Wort Jesu, wenn ihr eins werdet, warum ihr bittet, nahe, dass wir Anliegen nennen. Und es ist wichtig, dass diese Anliegen unsere persönlich kleine Welt übergreifen. Dass die Mission vorkommt, dass die Politik vorkommt. Dass man zuerst bitte für die Obrigkeit, ist, glaube ich, auch ein Wort des Neuen Testaments. Dass wir einen größeren Horizont bekommen. Wir haben einen Studenten im Bengelhaus, wenn keiner ein genanntes Anliegen aufnimmt, der tut's. Das gefällt mir, das beeindruckt mich, dass man Anliegen anderer aufnimmt. Also der größere Horizont, dein Wille geschehe im Großen der Geschichte, in der Vollendung des Reiches. Christen haben einen großen Horizont. Die kreisen nicht um sich selber. Wenigstens sollte es so sein. Zu diesem großen Horizont gehört das Gebet um die Erlösung. Das heißt, es ist das Gebet um den Glauben. Es ist missionarisches Gebet. Jesus sagt in Matthäus 18, Vers 14, ist das Wort überliefert, es ist nicht der Wille, dass eines von den Kleinen verloren geht. Und Paulus nimmt es auf und sagt, Gott will, dass allen Menschen geholfen werde. Das ist der Wille Gottes. Deshalb beten wir um Glaubensentstehung und Glaubensgründung. Deshalb ist das Gebet nach dem Willen Jesu Christi immer ein missionarisches Gebet. Und damit möchte ich den Aussagen widersprechen, auf die ich immer wieder stoße, dass der Auftrag zur Mission in der letzten Zeit nicht mehr gegeben sei. Das steht meines Erachtens nicht im Neuen Testament. Das ist ein Sonderfündchen, weiß ich woher, aber es ist nicht biblisch. Und es gibt es bis hinein in unsere Kreise. Ich habe es in letzter Zeit mit mehreren darüber gehabt. Die Sendung hin zu den Völkern ist der Auftrag, der gilt bis zur Wiederkunft Jesu. Denn wenn das Wort gepredigt wird allen Völkern, dann kommt der Herr. Und hier merken Sie, es gibt eine ganz enge Entsprechung zwischen unserem Tun und dem Gebet. Und es gibt eine ganz enge Entsprechung zwischen unserer Gesamtlehre und dem Gebet. Also heilsgeschichtlich, Wille Gottes, sein Reich, der Glaube, der Bau der Gemeinde. Zur Heilsgeschichte gehört auch die Erkenntnis, dass zum Willen Gottes das Kreuz Jesu gehört. Jesus ringt in Gethsemane um den Willen des Vaters im Blick auf seinen Leidensweg. Und in diesem Zusammenhang sagt er in Matthäus 26, 42 und den Parallelstellen, dein Wille geschehe. Und deshalb ist Gebet um den Willen Gottes, kann gar nicht anders sein, als dass wir bitten dafür, dass der Gekreuzigte erkannt wird. Es gibt Gottes Willen nicht am Gekreuzigten vorbei. Wir können das Kreuz nicht abschaffen. Es ist die Mitte des Glaubens, der gekreuzigte Christus. Das heißt, wenn wir bitten, dein Wille geschehe, dann müssen wir uns insgesamt klar machen, wo wir Klarheit haben über den Willen Gottes und wo nicht. Dann müssen wir uns klar machen, was uns verheißen ist und was nicht. Es ist der Gemeinde Gottes nicht verheißen, dass sie vor Verfolgung verschont bleibt. Das können wir zwar erbitten, aber dann gehört es dazu, dass wir bitten, dein Wille geschehe. Ganz wichtig, dass wir das unterscheiden, was ist uns verheißen und was ist uns nicht verheißen für diese Zeit. Und für Dinge, die uns nicht eindeutig verheißen sind, können wir nur mit der Einschränkung beten, dein Wille geschehe, mach's uns klar. Ich komme nachher noch darauf zurück. Und das heißt, wenn wir bitten, dein Wille geschehe, dann paart sich diese Bitte wieder damit, dass wir versuchen zu erkennen, was Gottes Wille ist. Und das zeigt Gott durch sein Wort uns. Gott zeigt uns seinen Willen. Und es geht nicht darum, dass wir Gottes Willen und unseren Willen verwechseln. Das geschieht immer wieder und geschieht leicht. Sondern auch hier ist betont, es geschehe dein Wille. Und im Blick auf den Willen Gottes gibt es immer wieder Missverständnisse zwischen uns. Also zwischen Gott und uns. Denken Sie an das Gespräch Jesu mit Petrus. Nicht? Da sagte Jesus bei der ersten Leidensankündigung, dass er hinauf muss nach Jerusalem, um zu leiden. Und dann sagt Petrus, das widerfahre dir ja nicht. Und dann sagt Jesus, geh hinter mich. Du wirst zu einem Satan für mich, zu einem Versucher. Du versuchst mich. Oder ich dachte es neulich bei einer Predigt über Johannes 4, das Gespräch Jesu mit der Frau am Brunnen, die haben wunderbar aneinander vorbeigesprochen. Also man könnte eigentlich auch einseitig sagen, die Frau hat ein bisschen an Jesus vorbeigesprochen, die hat einfach eine Weile gebraucht, bis es, wie sagt man bei uns heute, bis es Kraft hat. Und sehen Sie, so müssen wir mit Jesus, da gibt's Missverständnisse zwischen uns über seinen Willen. Und das müssen wir immer wieder klären, im Großen und im Kleinen. Dein Wille geschehe. Was ist der Wille Jesu mit seiner Gemeinde in dieser Zeit? Was ist der Wille Jesu mit seiner Gemeinde hier bei uns? Was ist der Wille Jesu mit seiner Gemeinde in Deutschland? Das ist alles gar nicht so leicht zu sagen. Da müssen wir dranbleiben. Wichtig ist zuerst dieser große heilsgeschichtliche Aspekt. Und dann können wir uns einordnen und dann gilt das Gleiche auch für unsere persönliche Welt. Was ist der Wille Gottes in meinem Leben? Dass auch in meinem Leben sein Wille geschieht. Und wenn Sie im Blick auf konkrete persönliche Führungen keine Klarheit haben, dann gehen Sie mutig Ihren Weg und orientieren Sie sich an dem, was allen Christen als sein Wille gezeigt ist. Nämlich glauben, gehorchen, bezeugen. Wir haben nicht immer die Detailwahrheit über unseren Weg oder nicht, denn was ist jetzt in der konkreten Führung der Wille Gottes? Ich hatte neulich ein interessantes Gespräch mit einem jungen Mann und der fragte, brauchen wir nicht gleichsam für jeden Schritt eine göttliche Stimme? Ich sagte, ja, wollen Sie Gottes Stimme hören? Ja, dann sagte ich, das ist uns nicht verheißen. Gott hat geredet durch seinen Sohn, und das steht in der Heiligen Schrift, und das hören wir. Ein direktes Hören Gottes ist eine Ausnahme, das dürfen wir nicht zur Regel erklären. weil Gott gesprochen hat durch seinen Sohn. Und dann habe ich gesagt, Gott hat mit seinem Willen die Eckpfosten markiert, auch für unser Leben. Und dann sagt er so, und jetzt beweg dich innerhalb dieser Rahmenbestimmung. Wobei ich es nur am Rande betonen kann, ich lege da immer ein bisschen Wert auch auf den menschlichen Verstand. Wenn ich mich nicht irre, ist auch das eine Gabe Gottes, und ich habe manchmal den Eindruck, dass der bei Christen überdurchschnittlich verkümmert. Und eigentlich sollte das Gegenteil der Fall sein, dass nämlich dieser Verstand in der Heiligung recht gebraucht wird. Aber das wäre ein Thema für sich. Ich habe es jetzt nur angedeutet, das ist ein bisschen ein Herzensanliegen von mir. Es gibt ja nicht nur die Anweisung, bete und arbeite, sondern ich möchte heute mit gleicher Dringlichkeit sagen, bete und denke. Und wo wir keine Klarheit haben über den persönlichen Weg in Entscheidungssituationen, dann halten wir uns an die klare Offenbarung des Willen Gottes, die allen Christen gilt, und gehen dann getrost unseren Weg. Glauben, gehorchen, bezeugen. Das ist der persönliche Lebensweg, dass auch da Gottes Wille geschieht. Und natürlich gilt der Wille Gottes auch für die Frage, wie wir sagen, der Ethik. Aber es ist wichtig, dass wir den Willen nicht nur auf die Ethik begrenzen, sondern dieser größere Horizont der Heilsgeschichte, des Glaubens, der Vollendung der Welt und der Gemeinde. Im Blick auf die Ethik eine Stelle, da schreibt Paulus, das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Das gehört ganz klar dazu. 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Ich möchte zwei Stellen ergänzen. Jesus nennt diejenigen seine Familie, seine Geschwister, die den Willen Gottes tun. Markus 3, Vers 35. Den Willen Gottes in umfassender Weise. Dass die Gefahr besteht, dass wir den Willen Gottes begrenzen und damit falsch verstehen, zeigt das Ende der Bergpredigt, diese ernüchternde Szene, wo Menschen zu Jesus kommen und sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen? Und dann sagt Jesus, ich kenne euch nicht. Das ist das furchtbarste Missverständnis, das es überhaupt geben kann. Dass wir meinen, wir wüssten und täten Gottes Willen und gehen haarscharf daneben vorbei. Das ist für mich die erschütterndste Bibelstelle überhaupt. Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen? Ich kenne euch nicht. Wir gehören zur Familie Jesu, wenn wir seinen Willen tun. Und dann noch das Erkennen des Willens durch Prüfen. Römer 12, Vers 2. Das bedarf der Gemeinschaft, das bedarf des Gesprächs, das bedarf des Hörens, des gemeinsamen Hörens auf Gottes Wort, das bedarf des gemeinsamen Gebets, dass ihr prüfen könnt, was der Wille Gottes ist. Diese Bitten schließen ab mit dem Satz, wie im Himmel, so auf Erden. Und damit merken wir wieder, dass es um ein Umfassendes geht, Wobei sich mir die Frage stellt, ob dieser Schlusssatz nicht für alle drei Bitten gilt. Dein Name, dein Reich, dein Wille, wie im Himmel, so auf Erden. Dass also das, was im Himmel schon Wirklichkeit ist, auch auf der Erde Wirklichkeit wird. Dass Gott wirklich sein wird, alles in allem, dass sich wirklich alle Knie vor ihm beugen. Dass er wirklich verehrt und angebetet wird als der einzige wahre Gott. Dass sein Reich alles umfasst und dass sein Wille umfassend geschieht. Wir merken, wenn dies der Fall sein wird, dann sind wir am Ziel. Lasst uns beten, dass dieses Ziel kommt, dass Gott es herbeiführt. Damit beende ich die erste Einheit und ich beginne mit der zweiten. Brauchen Sie eine 2-Minuten-Pause. Geschwind aufstehen, nicht den Saal verlassen. Geschwind aufstehen. Wenn es jetzt 9 Uhr wäre, können wir sagen, grüßen Sie Ihre Nachbarn nach hinten und vorne und seitlich. Aber es vielleicht. Es fällt mir nicht leicht, dieser Teil. Das liegt einfach daran, dass jetzt eine gewisse Systematik von mir zu erwarten ist und ich eigentlich ein Exeget bin, Ausleger. Da fühle ich mich doch auf heimischem Terrain. Da hat man auch etwas, also das hat viel Schweiß gekostet. Und Sie sehen ja jetzt, wie meine Knie schlottern. Wenn Sie es nicht sehen, dann hören Sie es. Es gibt richtige Knochengeräusche. Dass es mit der Systematik schwierig ist, wird daran deutlich, dass ich keine 3 Punkte habe, sondern 12. Aber vermutlich schaffe ich nur 2. Gut, fangen wir an. 12 Punkte. Und vielleicht wird dies daran etwas deutlich, dass ich dieses Thema eigentlich nur von verschiedenen Aspekten her angehen kann. Wie ist das Verhältnis von Gottes Handeln und unserem Gebet? Könnt ihr ja jetzt sagen, schreiben Sie doch einen Aufsatz drüber eine Stunde, ich nehme ihn mit nach Hause und korrigiere ihn. Mitarbeiter Gottes, erster Punkt, Mitarbeiter sind Beter. Das gilt ganz grundsätzlich. Lassen Sie mich auch selbstverständliche Dinge sagen. Vielleicht ist das auch ab und zu notwendig für uns. Es geht nicht nach dem Motto, die einen beten und die anderen arbeiten, so wie im Jakobusbrief geteilt wird, die einen haben den Glauben und die anderen die Werke. Nein, Mitarbeiter sind Beter. Bete und arbeite. Das ist eine gute Regel. Aber es kann auch sein, dass es Menschen gibt, die, ich würde sagen, eine besondere Gabe haben, zu beten, sich Zeit zu nehmen, dass es Menschen gibt, die manches andere nicht können oder nicht mehr können und dafür bewusstes Gebet pflegen. Menschen, die für andere beten, vielleicht gerade für solche, die vorne dran stehen, wie ein Landesbischof und der besonderen Fürbitte bedürfen. In 2. Mose 17, der Schlacht Israels gegen die Amalekiter, steht nicht, dass Mose gebetet hat. Es steht, dass er die Hände erhoben hat. Aber ich denke, da hat er gebetet. Und das war mir interessant. Israel hat gekämpft und Mose steht vor Gott. Wie gesagt, wir können es nicht grundsätzlich trennen, aber vielleicht gibt es das, dass wir Menschen kennen, die sich viel Zeit nehmen fürs Gebet, die viel Zeit haben fürs Gebet. Und doch sind Mitarbeiter Beter. Darf ich dazu sagen, das schließt nicht aus, dass Mitarbeiter Gebetskrisen erleben können. In Zeiten besonderer Anfechtung, wo man nicht mehr weiß, wie man beten soll, in Zeiten des Zweifels, in Zeiten der Lauheit, da sollten wir dann auch nicht einen Druck ausüben. Du musst. Sondern wir sollten sagen, ich denke an dich. Stellvertretendes Gebet für solche, die nicht beten können. Aber die Ausnahmesituation ist nicht die Regel. Ich habe schon am Eingang angedeutet, und das finde ich schön, bei allen wichtigen Personen der Bibel finden wir den Hinweis auf ihr Gebet. Bei allen wichtigen Personen der Bibel finden wir das Hinweis auf das Gebet als Vorbild für uns. Zweitens, wenn wir nach dem Verhältnis von Beten und Handeln oder noch schwieriger nach Gottes Handeln und unserem Gebet fragen, dann möchte ich in aller Kürze zwei Irrwege ablehnen. Ich werde nachher noch einmal darauf kommen. Der erste Irrweg ist die Meinung, dass Gott auf Gebet gar nicht reagiert. Aus zwei Gründen kann man diese Meinung vertreten. Der erste Grund ist, es ist doch alles vorherbestimmt. Es ist doch alles prädestiniert. Oder mir ist ein anderes Wort noch lieber, es ist doch alles determiniert. Wenn wir von einer strengen Lehre der Determination oder der strengen Prädestination ausgehen, ist in der Tat das Bittgebet eine reine Beschäftigung für die eigene Seele, ohne Auswirkung. Wir müssen uns das klar machen. Da hat vielleicht noch der Dank einen Platz oder die Anbetung, aber die Bitte ist eigentlich sinnlos, wenn alles vorherbestimmt ist. Und genau das Gleiche gilt, das ist eine andere Auffassung, wenn man nach dem Motto die Welt betrachtet, Gott hat ihr die Naturgesetze eingestiftet und jetzt läuft die Erde nach diesen Naturgesetzen ab und auch unser menschliches Leben. Diese Auffassung ist ja ganz stark am Beginn der Aufklärung im Deismus beheimatet, aber wir können diese Auffassung immer wieder treffen. Durch das Gebet wird Gottes Hand dann nicht bewegt. Ja, es gibt sie nicht, diese Hand Gottes, die eingreift. Also das wäre der erste Irrweg, den ich meine ablehnen zu müssen, weil er meines Erachtens nicht der Bibel entspricht. Der zweite Irrweg ist, wenn wir so tun, als wäre Gott von unseren Gebeten abhängig. Ich komme noch einmal darauf zurück, in verschiedener Hinsicht. Diese Auffassung findet sich häufig in frommen Kreisen verschiedenster Färbung und Tradition. Nach dem Motto, wenn wir so und so viel beten, dann handelt Gott. Darf ich einmal kritisch zurückfragen, was ist das für ein Gott, der von unserem Gebet abhängig wäre? Und kommt es hier nicht zu einer Gebetsgesetzlichkeit? dann braucht man ein gewisses Quantum an Gebet mit entsprechend vielen Personen. Und je mehr beten, umso eher tut's Gott. Und auf der Rückseite, wenn Gott das Gebet nicht tut, dann haben wir zu wenig. Wie viele Menschen, die krank sind und nicht geheilt werden, werden durch so eine Gebetsauffassung unter allen größten Druck gesetzt. Ihr habt zu wenig gebetet. Ihr wart bei den Falschen, um zu beten. Nach dem Jakobus werden zu den Kranken die Ältesten gerufen. Das sind nicht Leute, die jetzt eine besondere Qualifikation für das Gebet hätten, sondern die Ältesten. Auch diese Auffassung vom Gebet möchte ich ablehnen. Auch und vor allem im Blick auf die seelsorgerlichen Konsequenzen, aber auch deshalb, weil es vom biblischen Zeugnis über Gott einfach nicht zusammenstimmt. Ein drittes. Beten, weil Gott das Entscheidende wirkt. Beten, weil Gott das Entscheidende wirkt. Mitarbeiter am Reich Gottes beten und handeln. Wofür setzen sich Mitarbeiter im Reich Gottes vornehmlich ein? Das Glaube entsteht und das Glaube wächst. Und das so Reich Gottes in dieser Welt gebaut wird. Und jetzt möchte ich die Frage stellen, Glaube, können wir das machen? Können wir durch unseren Dienst Glauben machen? Können wir einen anderen Menschen gläubig machen? Ich würde sagen, nein. Gott benutzt uns als Mitarbeiter. Er beruft und er sendet uns. Gott will Mitarbeiter. Das ist das erklärte Schöpfungsziel Gottes. Das ist die Ebenbildlichkeit des Menschen, dass er Gottes Mitarbeiter ist. Zunächst im Bereich der Schöpfung und dann im Bereich der Erlösung. Gott will nicht ohne uns. Jesus hat Jünger berufen und Jesus hat Jünger gesandt. Gott wirkt durch uns. Aber Gott muss unterscheiden, was unser Beitrag ist und was Gott tut. Wir schlagen dazu auf 1. Korinther 3. Da lesen wir in Vers 5. Was ist nun Apollos, was ist Paulus? Diener sind sie, durch die ihr gläubig geworden seid und das, wie es der Herr einem jeden gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat das Gedeihen gegeben. So ist nun weder der Pflanz noch der begießt etwas, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Da heißt es, durch die ihr gläubig geworden seid. Das Evangelium wird durch Menschen übermittelt. Menschen verkündigen. Menschen machen Gemeindearbeit. Aber es ist Gott, der das Gedeihen gibt. Nein, es ist etwas Ungeheures, dass Gott trotz aller menschlichen Schuld seit der Schöpfung unumkehrlich daran festhält, dass er Menschen beauftragt. Darf ich es einmal ganz unseriös sagen? Es gibt Punkte, da hat Gott einen unerklärlichen Dickkopf. Dass er trotz dem Versagen der Menschen an den Menschen festhält. In der Schöpfung beauftragt, das ist das Wesen der Ebenbildlichkeit. Israel berufen zu einem Volk von Priestern. Und im neuen Bund beruft Jesus Jünger, um sein Wort zu verkündigen. Und wenn wir schon die Geschichte Jesu mit den Zwölfen lesen, dann entdecken wir, wie fehlerhaft es immer wieder war. Und daran hält Gott fest bis heute. Mitarbeiter sind berufen, das Evangelium in vielfältiger Weise weiterzusagen, das Wort Gottes zu sagen, aber den Glauben und das Gedeihen wirkt Gott. Das kann der Mensch gar nicht tun. Wir müssen uns mal überlegen, was das ist. Es ist dadurch, dass wir Gottes Wort sagen. Gottes Wort. Da müsste man jetzt einen Exkurs machen über das Wort, was es bedeutet. Das Wort Gottes. Das ist es. So kommt der Glaube aus dem, was man hört. Wörtlich, der Glaube kommt aus dem Gehör. Und das ist das Wort Gottes. Das Glauben schafft, denn das Wort Gottes hat göttliche Energie, ist göttliche Schöpferkraft, lebensschaffend und neues Leben schaffend. Und deshalb, wenn wir Wort Gottes verkündigen, kann dieses Wort Glauben schaffen. Dieses Wort, nicht mein Wort, sondern Gottes Wort. Aber Gott will, dass wir es sagen. Ah, das ist doch toll, oder? Dass wir dieses Wort aussprechen, das Gottes Wort ist und durch das Gott neues Leben wirkt. Das ist die Ehre des Mitarbeiters. Aber der Mitarbeiter weiß gleichzeitig, ich bin's nicht. Ich schaffe es nicht. Paulus beginnt den verlesenen Abschnitt neutrisch. Streichen Sie das Wer in der Übersetzung durch und schreiben Sie drüber, was? Was ist Apollos? Was ist Petrus? Diener! Gott gibt das Gedeihen. Und liebe Gemeinde, sage ich jetzt, ich bin beim Prediger gerade. Jetzt müsst ihr mal ein Bildle von vorher nochmal malen, ja? Denn da gab es ja Streit um den besseren Apostel in Korinth. Nicht? Wenn wir Diener sind mit verschiedenen Gaben, durch die Gott wirkt, dann ist es gar kein Streit wert. Im Vers 8 sagt dann Paulus, der aber pflanzt und der begießt, sind eins. Schreiben Sie auch das mit Bleistift dann ran, die wörtliche Übersetzung. Sind eins. Eins, Apollos und Paulus sind eins. Und liebe Schwestern und Brüder, vielleicht auch an dieser Stelle noch eines dazu. Haben Sie auch im Dienst und in der Verkündigung häufig das Gefühl der Ohnmacht? Sage was, es klingt vielleicht ein bisschen blöd. Aber je älter ich werde, umso mehr besteht die Gefahr, dass ich vor Diensten leichte depressive Anwandlungen kriege. Also keine echte Depression, das hat mir Gott bisher erspart, aber da sitzt man und bereitet sich vor und spürt die Ohnmacht. Und sagt mit meinen Worten und zu wenig Zeit genommen zur Vorbereitung, kein gescheites Beispiel eingefallen und kein gescheiter Predigtaufbau und überhaupt und die Sprache versteht kein Mensch und so weiter. Man spürt, ich bin machtlos. Wenn es Ihnen so auch geht, dann möchte ich Sie herzlich dazu beglückwünschen. Weil das das einzig Richtige ist, weil wir dann merken, wir können das, was wir ja wollen, nicht wirken. Und es bedarf des Heiligen Geistes, der sein Wort erweckt zu neuem Leben. Liebe Schwestern und Brüder, weil wir das wissen, deshalb sind Mitarbeiter Beter. Und deshalb ist der Dienst der Verkündigung getragen vom Gebet. Das Gebet ist die flankierende Maßnahme all unseres Dienstes, die notwendige Maßnahme. Und je mehr wir merken, dass wir das nicht tun können, was wir wollen, nämlich Glauben schaffen, umso deutlicher wird uns die Notwendigkeit des Gebets. Viertens, beten, weil Gott Gebet will. Ich komme an diesem Punkt wieder zu einer grundsätzlichen theologischen Perspektive. Es gehört zum grundlegenden Verständnis Gottes nach dem Zeugnis der Bibel, dass er Gebet will. Gott hat sich darauf festgelegt, dass er die Gemeinschaft mit den Menschen sucht. Gott will das Verhältnis zu uns. Ich bin der Herr, dein Gott. Jesus ruft uns in die engste Gemeinschaft der Nachfolge, des Christseins, des Glaubens. Und zu dieser Gemeinschaft gehört das Gespräch. Weil Gott Gebet will, deshalb beten wir. Es ist gerade ein Gott, der das Gebet nicht ausschließt. Es liegt geradezu in der Erkenntnis Gottes, dass wir die oben genannten Irrwege, wenn wir es an dieser Stelle recht sehen, ablehnen. Und das Gespräch mit Gott geschieht im umfassendsten Sinne, in Bitte und Fürbitte, Klage und Dank, in Lob und Anbetung. Als ganze Menschen mit unserem ganzen Leben, mit den verschiedensten Lebenssituationen treten wir vor Gott zum Gebet. Das heißt, die Frage nach dem Gebet hat wesentlich mit Gott zu tun. Man sagt gerne Gottesbild, aber das mag ich nicht. Aber es hat mit Gott zu tun. Gott will und ermöglicht Gebet. Fünftens, Gebet gestaltet Geschichte. Man ist ja für die heiklen Themen immer selber schuld, wenn man sie anschneidet. Gebet gestaltet Geschichte. Ich komme noch einmal zu dem Punkt des Determinismus beziehungsweise einer streng verstandenen Prädestination. Wenn Gott so unterwegs wäre auf sein Ziel zu, ohne dass hier irgendeine Einflussmöglichkeit besteht, bräuchte es kein Gebet. Nun ist klar, dass Gott einen Plan und ein Ziel hat. Ist gar keine Frage. Gott kommt hier an. Sagen wir die Vollendung des Reiches Gottes. Gar keine Frage. Und es gibt auch gewisse Fixpunkte, wo sich Gott nicht reinreden lässt. Er hat das Gebet seines Sohnes, Jesus Christus, dass der Kelch an ihm vorübergehen möge. Das Gebet wurde mehrmals wiederholt, mit einem deutlichen Nein beantwortet. Und Jesus hat sich in diesem Gebet dem Willen seines Vaters unterstellt. Aber auf dem Weg zum Ziel gibt es durch Gehorsam und Ungehorsam, gibt es durch das Gebet der Glaubenden eine lebendige Geschichte. Wenn wir das Gebet ernst nehmen, dann wird Geschichte lebendig. Das ist nicht etwas Starres, das ist etwas Dynamisches. Durch Gebet gibt es Veränderungen. Vielleicht gibt es durch das Gebet sogar Verzögerungen oder Beschleunigungen. Vielleicht können wir deshalb über das Ende so genau nichts sagen. Und vielleicht ist deshalb der Zeitpunkt nicht einmal dem Sohn offenbart. Nicht nur durch das Gebet, ich habe vorher gesagt, auch durch Glauben und Unglauben, durch Schuld. Und jetzt bin ich wieder beim Punkt der Determination. Denken Sie das einmal durch, wenn wir sagen, alles ist vorherbestimmt, dann ist unsere Schuld vorherbestimmt. Das ist doch bitteschön nicht biblisch, oder? Es gibt einen Unterschied zwischen dem Vorherwissen und einem strengen Denken im Schema der Determination. Und jetzt könnten wir die Bibel durchgehen. Wie Gebet Geschichte verändert, weil Gott darauf eingeht. Geschichte ist ein lebendiges Miteinander zwischen Gott und den Menschen und ich ergänze in Klammer und anderen Mächten. Ein lebendiges Miteinander und ein lebendiges Gegeneinander. Ein lebendiges Ringen. Und es gilt auch für unser Leben. Gott hat Israel einen König abgetrotzt. Und Gott hat es zugelassen. Dadurch hat sich Geschichte verändert. Gott wollte Israel vernichten. Und Mose hat für Israel gerungen. Und Gott hat Israel nicht vernichtet, sondern ihm die Treue gehalten. Ich möchte Sie bitten, wenn Ihnen das vielleicht jetzt fremd ist und sogar anstößig, nehmen Sie Abschied von einem statischen Denken. Die Bibel zeigt uns eine ungeheure Dynamik. Aber es gibt zwei Eckpfosten. Gott kommt zum Ziel und erfüllt seine Verheißungen. Und zweitens, die Geschichte gestaltet sich in einem lebendigen Ringen. Darf ich es mal so sagen, vielleicht wird es dann am Ende ganz anders aussehen, aber ich fühlte mich betrogen. Ich sage es jetzt ganz scharf. wenn mein Entscheiden nur ein Sandkastenspiel wäre. Gott nimmt uns als Gegenüber ernst. Und dass er uns ernst nimmt, das beginnt mit dem Sündenfall. Gott gibt dem Menschen die Möglichkeit, sich gegen ihn zu entscheiden. So lebendig ist die Geschichte. Und doch kommt Gott zu seinem Ziel. Muss man immer dazu sagen. Das ist natürlich etwas Unglaubliches, dass Gott bei diesem, ja, für uns unentwirrbaren Durcheinander letztlich doch dahin kommt. Und sehen Sie, jetzt wirkt das Gebet hier mit. Durch das Gebet fallen Entscheidungen. Ich werde nachher auch die Grenze des Gebets aufzeigen. Nachher, das ist der nächste Punkt, machen wir es doch gleich. Sechstens, das Gebet hat auch Grenzen. Wir lesen das mehrmals in der Bibel. Ich nenne drei Stellen, wir können auch vier nennen, gibt noch mehr. 1. Mose 18, die Bitte Abrahams um Sodom und Gomorra. Da merken Sie, wie lange Gott mitgeht, und wenn es 20 Gerechte gewesen wären, wäre Sodom und Gomorra nicht untergegangen. Das ist ja auch ein ganz tolles Gebetskapitel. Kann man sehr vieles lernen. Da wäre Sodom und Gomorra nicht untergegangen. Und da merken Sie jetzt auch, das Gebet scheitert hier nicht an der Quantität von Abraham, sondern das Gebet findet seine Grenze, beziehungsweise die Erhörung findet seine Grenze in Gott und an der Wirklichkeit in Sodom und Gomorra. Und dann kommt eine Stelle, da geht's nicht mehr weiter. Das merkt Abraham. Das ist eine Grenze. Und dann geht die Geschichte ihren Gang. Das Gebet hat Grenzen, es ist interessant. Jeremia wird dreimal gesagt, dass er für sein Volk nicht mehr bitten soll. Die Zeit ist abgelaufen. Und für alle, die am Amos-Seminar dabei waren vor wenigen Wochen, kleine Wiederholungsfrage, wo haben wir die Fürbitte bei Amos? In den beiden ersten Visionen. Und ab der dritten Vision dreht es Gott so, dass Amos nicht mehr beten kann. Das ist ein Ende der Fürbitte. Das ist Amos 7 und 8, die fünf Visionen des Amos. In den ersten zwei Visionen tut Amos Fürbitte für Israel. Herr, halt ein, Jakob ist noch so klein. Und ab der dritten Vision ist das nicht mehr möglich. Im Blick auf die Bitte seines eigenen Sohnes lässt sich Gott nicht umstimmen. In der Bitte Paulus, dass Gott dem Satansengel Einheit gebietet, lässt sich Gott nicht umstimmen. Wie gesagt, Gebet gestaltet lebendige Geschichte mit Gott. Aber Gott ist kein Befehlsempfänger, der ausführt, was wir wollen. Gott will das Gebet, aber Gott hat auch einen Willen. Und da gibt es eine Grenze. Ich halte es geistlich gesehen für eine der wichtigsten Aufgaben, und da müssen wir uns helfen. Ich tapp da noch sehr im Dunkeln. Dass wir das erkennen. Die Leute der Bibel haben erkannt, wenn es aus war. Abraham, Jeremia, Amos, Jesus, Paulus, die haben die Grenze erkannt. Jetzt kann ich nicht mehr, jetzt komme ich an die Grenze, wo Gott nicht mehr mitmacht. Weil Gott auch einen Willen hat. Und wo wir das nicht im Klaren sind, im Blick auf unser persönliches Leben, braucht es vielleicht der Seelsorge. Da gibt es manche Zeugnisse, die mir sehr eindrücklich sind, wo das Menschen erkannt haben, jetzt ist die Grenze erreicht. Wie gesagt, Gott will unser Gebet, aber er ist nicht der Befehlsempfänger von uns. Deshalb bitten wir Gott, aber wir befehlen nicht. Siebtens, Gott ist nicht abhängig von unserem Gebet. Meinen wir manchmal, wir beten zu wenig? Das ist sicher berechtigt. Aber verbinden wir damit den Gedanken, Gott tut so wenig, weil wir so wenig beten? Ich komme nachher noch einmal auf die Frage der Qualität und der Quantität zurück. Das ist ein ganz schmaler Grat. Ich denke, da müssen wir uns befreien. Darf ich so sagen, wenn es um die Lehre vom Gebet geht, dann ist ja damit impliziert, damit verbunden, dass wir es auch falsch machen können. Und es ist die Frage, ob nicht gerade im Blick auf das Gebet, jetzt sage ich es mal hart, manches Heidnische in uns steckt. Weil ja das Gebet etwas allgemein menschlich und religiöses ist. Und da müssen wir uns drüber im Klaren sein und auch daran arbeiten und uns belehren lassen. Gott ist nicht abhängig von unserem Gebet. Gott handelt und wirkt auch ohne unser Gebet. Der Geist weht, wo er will, Johannes 3. Und Jesus sagt im Vorspann zum Vater unser, euer Vater weiß, was ihr bedürft, ehe ihr ihn bittet. Wir müssen die Frage nach dem Gebet noch einmal ganz streng und intensiv durchdenken von dem Bekenntnis her, Gott ist der Vater. Vater unser im Himmel. Brächte uns das nicht auch Gelassenheit im Gebet? Und damit vielleicht mehr Freude am Gebet? Weil wir nicht mit dem bösen Gewissen herumlaufen müssten, jetzt habe ich wieder den vergessen und da habe ich gerade den, jetzt geht's wieder schief. Ihr habt zu wenig betet und damit geht's bergab mit dem Reich Gottes. Euer Vater weiß es, dass wir ein Gebet beenden vielleicht mit dem Satz, lieber Vater im Himmel, ich kann gar nicht um alles beten. Ich tät so gern, aber ich vergesse so viel. Du weißt, was wichtig ist. Und wenn wir vielleicht dann unser ganzes Herzblut in die drei kurzen Bitten legen, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und dann fröhlich als Kinder Gottes aufstehen und an die Arbeit gehen. Und sagen, Gottlob, du bist nicht abhängig von uns. Du wirkst sogar dort Erweckung, wo wir nicht dafür beten. Verstehen Sie? Kein falscher Druck. Der Vater ist doch kein Automat, wo nur unter was rauskommt, wenn wir oben was reinschmeißen. Ist doch der Vater. Wir sollen beten, wir dürfen beten, Gott will unser Gebet. Aber wir brauchen nicht rechnen. Mathematik und Gebet vertragen sich nicht. Und damit komme ich zum Achten, nicht die Quantität, sondern die Qualität zählt. Wenn wir in Quantitäten denken, denken wir heidnisch. Jesus sagt, und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört. Quantität. Viele Worte, ja, wird immer mehr, und irgendwann geht es Gott auf den Geist und dann tut er's. Ja, durchforschten Sie die Praxis, durchforschten Sie die Religionen, wo überall in Quantitäten gedacht wird. Und jetzt möchte ich Folgendes sagen. Es geht hier nicht gegen das lange Gebet, das viele Anliegen bedenkt. Es geht nicht gegen das intensive Gebet. Es geht dagegen zu meinen, je mehr wir für die gleiche Sache beten, irgendwann tut's Gott. Viele Worte machen. Und Jesus sagt, wenn ihr betet, dann nicht so. Es geht um die Ernsthaftigkeit des Gebets. Es geht um das Gebet, ich sprach von der Qualität, es geht um das Reden des Herzens mit Gott. Das ist gefragt. Und dann machen wir in der Bibel eine ganz interessante Entdeckung, dass diese ernsthaften Gebete manchmal ganz kurz sind. Nehmen Sie zum Beispiel die Situation auf dem Karmel. Das war eine Quantität von Baalspriestern und Propheten, das waren 800 Leute. Da war was los. Müssen Sie sich vorstellen, wie viel fasst dieser Raum? Das Doppelte wie in diesem Raum und das 6 Stunden lang. Das war Quantität. War beeindruckend. Ich wollte immer noch gern diese Szene auf Video. Da war Stimmung auf dem Karmel. Ja, die haben da tolle Dinger gemacht. Die haben geschrien. Die sind um den Altar gehüpft. Gebetstanz. Und dann haben sie sich geritzt, dann haben sie sich blutig gemacht, damit Gott doch endlich hört. Und zum Schluss, da fielen sie noch in prophetische Verzückung, was immer das gewesen sein mag. Da waren sie außer sich. Außerm Häusle. Und der biblische Bericht lautet, da war keine Stimme und Antwort. Und der Elia verspottet sie und sagt, ihr müsst lauter rufen, euer Gott ist vielleicht über Land. Der ist bei einer wichtigen Götterversammlung, der ist weit weg, der hat gar keine Zeit. Auf, lauter! Und Elia kniet hin und spricht ein schlichtes Gebet. Wenn Sie mal diese Feinheit untersuchen in 1. Könige 18, während Elia in Kapitel 17 um das verstorbene Kind Gott anruft, schreit, genügt es in 1. Könige 18, dass er spricht. Im Unterschied zu den anderen. Aber dann, das können wir jetzt nicht auslegen, müssen Sie mal das Gebet angucken von dem Elia. Der weiß, zu wem er betet. Das ist das Entscheidende. Und da genügen 2 Sätze. Wenn das zwischen den Menschen stimmt, dann genügen 2 Sätze. Sehen Sie, für das Gebet gilt, wie es unter uns Menschen ist. Manche machen mehr Worte, manche machen weniger. Manche machen beim Gebet mehr Worte und manche machen beim Gebet weniger. Manche machen im Gespräch mehr Worte und manche weniger. Manche Eheleute sprechen in 2 Tagen das Gleiche, was andere in 2 Stunden sprechen. Mit dem gleichen. Gebetsbelastung. Aber verstehen Sie mich bitte richtig, es geht auch nicht um die Oberflächlichkeit des Gebets. Es geht um die Qualität, um die Ernsthaftigkeit. Ich kehre jetzt bei Gott ganz ein. Und ich bespreche jetzt mit Gott meine Dinge. Und ich höre auf Gott. Ich bin jetzt ganz da. Das ist das Entscheidende. Neuntens, das Gebet nicht als Werk, sondern als Gnade und Gabe. Das Gebet nicht als Werk, sondern als Gnade und Gabe. Ich denke, das ist noch einmal ein wichtiger Punkt, den wir in uns klar bekommen müssen. Jesus beginnt das Kapitel 6 mit der Einleitung, habt Acht auf eure Frömmigkeit. Beim Almosengeben, beim Gebet und beim Fasten ist die Gefahr, dass wir es verstehen als ein Werk, das wir Gott bringen und das er dann belohnt. Es besteht die Gefahr, auch hier wieder zu verrechnen mit Gott. Das Gebet als mein Werk. Das Gebet als meine Leistung. Wir müssen auch aufpassen bei Gebetserhörungen, dass wir dadurch nicht stolz werden auf unser Gebet. Nein, das Gebet ist eine Gabe. Das Gebet ist Gnade. Ich darf beten, weil Gott es will. Weil Gott mein Gebet möchte. Weil Gott meine Gemeinschaft möchte. Ich darf beten, weil Jesus mich in seine Nachfolge gerufen hat. Ich darf beten, weil ich zu ihm gehöre. Das Gebet ist kein Werk, das wir erbringen müssten, um dann belohnt zu werden. Sondern das Gebet ist Ergebnis der großen Gnade Gottes, dass er mich will, dass er mein Gespräch will. Dass er auf mich hören möchte. Habt Acht auf eure Frömmigkeit. Das Gebet ist für uns als Christen eine Gnadengabe. Ein großes Vorrecht. Ohne unseren Verdienst und unsere Würdigkeit. Ein Zehntes, beten, weil wir wissen, was Gott will. Beten, weil wir wissen, was Gott will. Es gibt in der Bibel einen interessanten Zusammenhang zwischen Gebet und dem Wissen um Gottes Willen. Und wir begegnen diesem Zusammenhang insbesondere im Rahmen der alttestamentlichen Prophetie. Ich habe vorher schon den Amos genannt. Weil wir Gottes Willen wissen, können wir entsprechend beten. Die Propheten des Alten Bundes sind die Männer, denen Gott seinen Willen geoffenbart hat Und es ist interessant, dass gerade diese Leute im besonderen Maße dann auch Beter waren. Wir finden die Fürbitte im Alten Testament insbesondere bei den Propheten. Es gibt einen ganz engen Zusammenhang. Und es ist interessant, dass der Zusammenhang der ist, dass die Propheten in der Regel erfahren vom zukünftigen oder kurz bevorstehenden Gericht. Und dann in die Bresche treten und Fürbitte tun. Machen wir die Biberliste wieder weg. Die Propheten wissen durch das Wort, wie es im Volk aussieht und was kommt. Sie kennen Gottes Willen. Und in der umgekehrten Richtung werden sie deshalb zu Betern. Das Prophetenamt ist ein doppeltes Wortamt. Sie hören und sie beten. Weil sie um den Zustand des Volkes wissen, reagieren die Propheten höchst selten derart, dass sie sagen, recht so, drauf. Die haben es nicht anders verdient, sondern sie werden zu Betern. Ein Mose, ein Abraham, ein Samuel, ein Amos. Und was war es für eine innere Not, dass es Jeremia verbeten wurde, zu beten? Übrigens, Sie können das an einem kleinen Wort diesen Kreislauf sich verdeutlichen. Es ist das Wort vor Gott stehen. Es hat in der prophetischen Sprache des Alten Testaments eine Doppeldeutung: vor Gott stehen, um Gott zu hören, und vor Gott stehen, um zu beten. 1. Könige 17, 1, so wahr der Herr lebt, vor dem ich stehe, sagt Elia. Und Jeremia 15, 1, Mose und Samuel vor mir stünden, wozu? Zum Gebet. Und sehen Sie, das ist Aufgabe der Christen. Übertragen auf uns. Weil wir aus Gottes Wort wissen, um Gottes Willen und Gottes Plan, resultiert daraus, einzutreten für die Menschen vor Gott, zu beten für sie, Fürbitte zu tun. Beten, weil wir wissen, was Gottes Wille ist. Deshalb können wir nach Gottes Willen für die Menschen beten. Deshalb würde ich entgegen dem Trend unserer Zeit mich dagegen aussprechen, dass wir gewissen Gebetsformen einen gewissen vorderen Platz einräumen und das andere dahinter zurückstufen. Alle Formen des Gebets sind gleich wichtig. Die Bitte und die Fürbitte, der Dank und die Anbetung. Wir sollten da keine Wertigkeitsstufen einführen. Im Gegenteil, das prophetische Gebet im Alten Testament ist die Fürbitte. Und ich denke, das geforderte Gebet im Blick auf unsere Verantwortungsbereiche ist die Fürbitte für alle Menschen und für die Obrigkeit. Ganz gewiss gibt es im Konkreten auch Grenzen. Es ist interessant, dass Paulus in Römer 8 sagt, wir wissen nicht, wie wir recht beten sollen. Wir wissen nicht, wie wir beten sollen. Ich denke das immer im Blick aufs Wetter. Also ist ein ganz einfaches Beispiel, aber da hat es natürlich Gott schon schwer. Nicht da beten die einen vor einer christlichen Veranstaltung für schönes Wetter und daneben betet der Landwirt für Regen. Wie soll das jetzt Gott verlesen? Das ist ein sehr oberflächliches Beispiel, nicht? Aber im Konkreten, Paulus sagt, wir wissen nicht, wie wir beten, wir wissen nicht, was wir bitten sollen, dass es recht ist. Hier gilt wieder die Beobachtung, es gibt Fragen, die sind klar. Aber es gibt Fragen im Blick auf den Willen Gottes, da ist es schwer zu sagen, was ist denn jetzt richtig? Nicht im Blick auf den künftigen Landesbischof haben ja manche am Anfang, als die Kandidatur bekannt wurde, auch gesagt, ja, soll man ihm das wünschen? Wenn wir ihm das nicht wünschen sollen, dann brauchen wir auch nicht dafür beten. Gerade in solchen Dingen ist es sehr schwer zu sagen, was ist denn dann der Wille Gottes? Ich hoffe, es ist der Wille Gottes, dass die Wahl morgen positiv ausgeht. Das hoffe ich zutiefst. Aber übertragen Sie es einmal hinein. Was ist der Wille Gottes? In der konkreten Umsetzung dessen, was uns von seinem Willen her bekannt ist. Was ist der Wille Gottes für unsere Kirche? Wir wissen nicht, wie wir beten sollen, dass es recht ist. Können wir das vielleicht auch das eine oder andere Mal zugeben? Lieber himmlischer Vater, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, wie ich in dieser Sache beten soll. So oder so. Und der Heilige Geist vertritt uns. Und dann wird's auch recht. Weil es doch unser Vater ist, zu dem wir beten. Er wird's recht machen. Elftens, beten und handeln als Einheit. Beides gehört zu unserem Mitarbeitersein. Beides ist ein wichtiges Tun, das Beten und das Handeln. Wir sollten in unserem Leben einen persönlichen Rhythmus finden, wo beides seinen Platz hat. Wenn wir nicht mehr zum Beten kommen aus Zeitgründen, dann stimmt etwas nicht. Dann müssen wir unseren Terminplan überarbeiten. Das geht manchmal nicht von heute auf morgen, wenn die Termine fest sind, aber dann braucht es auch Phasen wieder, wo wir das Gebet intensiver pflegen können. Beides gehört zusammen, aber auch das Tun gehört dazu. Es gibt eine interessante Stelle in 2. Mose 14, Vers 15, da muss ich immer wieder dran denken. Zweiter Mose 14, Vers 15. Und der Herr sprach zu Mose, was schreist du zu mir? Sage den Israeliten, dass sie weiterziehen. Boah. Sagt Gott zu Mose, so jetzt hörst du auf mit Beten. Jetzt ist genug. Jetzt tust du was. Ich vermute, dass wir in dieser Gefahr seltener sind. Aber es kann auch diese Gefahr geben, dass wir vielleicht in einer Situation nicht mehr den Mut haben, etwas zu tun, etwas anzupacken, uns zu entscheiden. Bin ich wieder in der großen Gefahr, wieder mit dem Verstand anzufangen. Also nicht den Mut haben, uns zu entscheiden. Und dann beten und beten und beten und beten und es geschieht nichts mehr. Wir tun nichts mehr. Und Gott möchte beides, beten und handeln. Gott möchte auch, dass wir Entscheidungen fällen. Und dann kann es sein, wir müssen einsehen, dass die Entscheidung falsch war. Dann muss sie revidiert werden. Das kommt vor, das ist alles möglich, das ist auch gar nicht so schlimm, solange nicht zu viel kaputt geht. Dann wird es schlimm. Aber dass man auch den Mut hat, etwas anzupacken, Entscheidungen zu fällen. Was liegst du vor mir und schreist zu mir, sage den Israeliten, dass sie weiterziehen. So einen kräftigen Bums, Push, dass es vorwärts geht. Also Gebet und Handeln. Beides gehört zusammen, beides bestimmt die Mitarbeiterschaft. Zwölftens und letztens. Sie haben in der Ausschreibung formuliert, und ich habe ehrlich bekannt, das ließ meine Knie schlottern, wie wirken Gottes Handeln und unser Gebet zusammen? Ich gestehe, ich konnte das nur mit verschiedenen Aspekten lösen. Es ist ein unentrinnbares Ineinander, ein unentwirrbares Ineinander. Wir können es quantitativ nicht lösen. Also ich kann es nicht. Ich bin kein Gebetsmathematiker. Es geht nicht. Ich denke, es geht nur mit einer Vielzahl von Aspekten, die man ganz gewiss auch vermehren könnte. Nachdem bei mir die Zahl der Punkte immer mehr wurde, habe ich gedacht, auf 12 möchte ich kommen und bei 12 höre ich auch auf. Denn es ist ähnlich wie die 3 eine heilige Zahl. 4 mal 3 gleich 12. 12 Aspekte als Teilaspekte eines Miteinanders, das wir letztlich nicht entwirren können. Übrigens, wie wir auch die Führung in unserem Leben nicht entwirren können. Das Ineinander von Bestimmung, also Bestimmung Gottes, Entscheidung Gottes, Prädestination richtig verstanden. Das Ineinander von Bestimmung und Entscheidung können wir nicht entwirren. Meine mathematische Formel ist, menschliche Entscheidung und göttliche Bestimmung gleich Führung. Für das Gebet habe ich es noch nicht zu einer Formel gebracht. Aber ich sehe es hier ähnlich, diese Vielzahl von Aspekten erschließt uns nur dieses Miteinander und unentwirrbare Ineinander. Aber eines muss klar sein, Gottes Handeln und unser Gebet, wir sind Partner, aber wir stehen nicht auf einer Ebene. Es ist der souveräne Gott und der sündige Mensch. Und das Herrsein Gottes bleibt gewahrt und muss gewahrt bleiben. Und über dem gilt das Wunder, dass Gott unser Gebet will und dass unser Gebet Gottes Handeln mitbestimmt. Unglaublich. Aber ich denke, es ist wahr. Und so können wir versuchen, immer wieder und aufs Neue zu lernen von Gott selber aus seinem Wort, wie wir beten sollen. Ich möchte beten. Lieber Herr und Gott, wir staunen darüber, dass wir mit dir reden dürfen. Wenn uns das groß wurde heute, dann reicht es. Dass du uns in deiner Gemeinschaft willst, dass du unser Gebet, unser Gespräch willst, dass wir so mit dir verbunden sind. Und Herr Jesus, wir wollen dich bitten, dass wir von dir lernen, beten lernen. Wir wollen dich bitten, dass wir jetzt das mitnehmen können, was für uns persönlich wichtig ist. Wir wollen dich bitten, dass wir nicht nur Hörer deines Wortes sind, sondern dass etwas davon in unserem Alltag auftaucht, uns verändert. Also bitte ich dich, dass du in dieser Woche weiter gegenwärtig bist und alle Teilnehmenden segnest, dass diese Woche Auswirkungen hat für unseren Glauben und für unseren Dienst. Wir befehlen dir die Bischofswahl am morgigen Mittwoch an, bitten dich für Gerhard Meyer, dass du ihm viel Kraft gibst und viel Weisheit. Und wenn es dein Wille ist, dann freuen wir uns, wenn er der neue Bischof sein wird. Wir legen es in deine Hand. Dein Wille geschehe. Amen. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag und der nächste Programmpunkt dürfte das Essen sein.